Leonardo wurde 1452 in Vinci geboren. Aber mehr als ein halbes Jahrtausend später ist immer noch rätselhaft, wie er zu einem Universalgenie wurde. Elisabeth Eumara hat jahrelang in Florenz geforscht und ist heute Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Mainz, spezialisiert auf Barock und Renaissance. Sie sagt, es gab relativ gute Startbedingungen für den jungen Leonardo.
Sein Vater war allerdings offenbar ein wohlhabender und vielleicht auch einflussreicher Notar, der eben auch in Florenz einen Namen hatte. Und er schickt dann seinen Sohn relativ spät wahrscheinlich in eine Werkstatt, in die Werkstatt von Andrea del Verrocchio.
Da war Leonardo allerdings schon 17 Jahre alt. Das wäre nach heutiger Auffassung viel zu spät, um ihm Außergewöhnliches anzutrainieren, wie etwa einem Mozart, der seit frühester Kindheit geradezu gedrillt wurde. Aber Leonardo zeichnete, musizierte und modellierte schon früh. Seine klar vorhandene Begabung traf endlich auf einen passenden Mentor. Verrocchio war einer der besten Maler, Bildhauer und Goldschmiede von Florenz. Und gerade die Malerei und Bildhauerkunst der Renaissance forderte vom Künstler, sich Wissen anzueignen.
Wir können ja feststellen, dass mit der Renaissance das Naturstudium immer wichtiger wird. Das beginnt nicht unbedingt jetzt mit der Wende um 1400, sondern das ist auch vorher schon nachweisbar. Aber im 15. Jahrhundert wird es zu einem neuen Paradigma, genauso auch wie das Antikenstudium.
Nicht mehr von den alten Autoritäten, sondern aus der Natur sollten die Erkenntnisse kommen. Und weil Leonardo menschliche Körper exakt zeichnen wollte, studierte er die Anatomie und war angeblich bei 40 Leichensektionen dabei. Er malte Pflanzen, also erforschte er das Pflanzenwachstum.
Er hat sich aber auch mit der Optik beschäftigt und also damit auch mit dem Sehmechanismus, bis hin eben auch zu Vorstellungen, wie ein Schädel aussieht und wie eben die Sehstrahlen im Gehirn verarbeitet wurden. Was aber interessant ist, dass er erkannt hat, dass eben der Lichteinfall so eine große Rolle spielt. Und wenn die Dinge sehr weit im Hintergrund liegen, dass wir sie dann eben nicht mehr so genau sehen und so weiter.
Leonardo wollte allerlei besser malen, stieß beim genauen Hinsehen auf Phänomene in allerlei Wissensgebieten und machte das schließlich zum Programm, die abstraktesten Prinzipien der Natur zu erkennen. Besessen davon, Wasser, Regen und Wasserfälle zu zeichnen, entdeckte er eben auch die Oberflächenspannung und die Kugelform von Wassertropfen. Bei allem zeigte Da Vinci einen unglaublichen Perfektionismus. Wo seine Schüler schon von Meisterwerken sprachen, da jammerte er über unvollkommene Werke.
Man kann das ja so lesen, dass es ein Genie war, der eben mehr gesehen hat als andere und der eben auch Dinge verstanden hat und die eben so auch malen wollte und damit dann eben nicht zufrieden war, weil er gesehen hat, dass sie eben seiner Vorstellung nicht entsprachen.
Dabei gab es eine Kehrseite. Leonardo kritzelte ständig Ideen in seine Notizbücher, erschreckte seine Zeitgenossen mit seltsamen Spielzeugen wie mechanischen Löwen oder Hammeldärmen, die er aufblies, bis sie ein Zimmer ausfüllten. Eine geradezu kindische, spontane Experimentierlust schien da hervor. Mit dem Nachteil, dass er viele Projekte nicht zu Ende brachte. Ganz abgesehen von seinen Maschinen. Da war zum Beispiel eine Flugmaschine, die sich nicht etwa mit Rotorblättern, sondern mit einer Schraube in die Luft hochwinden sollte. Nach heutigem Wissensstand Nonsens. Aber trotzdem einzigartiges futuristisches Brainstorming, sagt Elisabeth Eumara.
Auf der anderen Seite sind es Maschinen, die dann, glaube ich, trotz alledem über die Vorstellung der Zeit einfach hinausgehen. Es sind Entwürfe, die man vielleicht nicht bauen konnte, aber die, wie zum Beispiel die Flugmaschine, ja etwas ist, was die Zeit eigentlich gar nicht denken konnte.
Der Philosoph Karl Jaspers betonte, Leonardo habe sich halt das hohe Ziel gesteckt, alles zu erkennen und es mit dieser Motivation einfach weitergebracht als andere. Allerdings, ganz wörtlich als Universalgenie habe sich Leonardo selbst nie gesehen, betont Elisabeth Eumara.
Es ist nämlich interessant, dass die Renaissance diesen Geniebegriff, wie wir den heute haben, gar nicht in dem Maße hatte, sondern dass seine Zeitgenossen eigentlich davon ausgingen, dass einem solchen Menschen ein Ingenium eigen war, also dass er von Gott quasi geschickt worden ist.
Erst der Geniebegriff im Frankreich des frühen 18. Jahrhunderts verlegte die außerordentlichen schöpferischen Fähigkeiten in das Innere des Künstlers. Das prägt bis heute unsere Versuche, Leonardos Genialität zu verstehen, und zwar durch seine Biografie. Sigmund Freud etwa glaubte, Leonardo habe seine Sexualität komplett sublimiert und sei deshalb so schaffenswütig gewesen. Wie auch immer. Bei seinem Tod 1519 war er schon eine Legende. Ein kleiner Trost für uns Normalsterbliche, damals war es einfacher als heute, ein Universalgelehrter zu sein. Das Wissen war überschaubarer, sagt Elisabeth Eumacher.
Ich würde das auch als ein Ganzes sehen, also nicht so, wie wir das heute sehen müssen. Wir können natürlich nicht mehr malen, gleichzeitig als Naturwissenschaftler tätig sein. Das geht einfach nicht mehr. Aber damals war es ja doch eine Einheit, zumal in dieser Aufbruchsphase.
Trotzdem sind Leonardos Notizen, Zeichnungen und Gemälde immer noch nicht restlos erforscht. Er wird uns noch lange beschäftigen, dieser Höchstbegabte.